Diese Folge ist für dich, wenn du dich für das Thema bioidente Hormone und Hormonersatztherapie interessierst. Wenn du wissen willst, was damals bei der WHI-Studie falsch gelaufen ist. Wenn du mehr erfahren willst, welche Möglichkeiten der Auswahl und Anwendung es bei der Therapie gibt. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du unbedingt gut informiert sein möchtest über eine mögliche Hormonersatztherapie in den Wechseljahren.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich mir wieder eine ganz tolle Frau eingeladen habe und somit ein Interview mit der Frau Magister Barbara Katanitsch durchführen darf. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich sehr.
Sehr schön. Liebe Frau Katanitsch, ich würde Sie bitten, Sie kurz einmal selbst vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
Ich bin Pharmazeutin. Ich bin selbstständig. Und was mache ich? Also ich mache das, was ein Pharmazeut macht. Ich stehe in meiner Apotheke. Aber nebenbei habe ich mich angefangen aus einem persönlichen Interesse heraus, angefangen für bioidente Hormone zu interessieren. Und das ist ein, ich sage jetzt einmal, ein wesentlicher Eckpfeiler in meiner Arbeit. Die Arbeit besteht in der täglichen Herstellung von Verschreibungen, von ärztlichen Verschreibungen. Und es ist einfach für mich ein nicht endendes Wissensgebiet, wo es so viele Bereiche gibt, weil diese Hormone in so viele Bereiche hineinreichen. Und das mache ich eigentlich seit 10 Jahren und ich bilde mich seit 10 Jahren intensiv um dieses Thema weiter.
Ja, ich habe Sie am Meno Day im Oktober 2023 am Podium gehört und war begeistert, eben auch mit welcher Leidenschaft Sie eben auch über Hormone, über bioidente Hormone und einfach auch die Therapiemöglichkeiten gesprochen haben. Aber jetzt haben Sie schon gesagt, so aus eigenem Interesse haben Sie angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, aber wieso liegt Ihnen so das Thema Hormone so am Herzen an?
Es begleitet, ich sage jetzt mal salopp, uns, ja, und da meine ich jetzt nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer ein Leben lang, ja. Also bei mir war das, ich habe einfach gesehen, dass nach meiner ersten Geburt hatte ich selbstdiagnostiziert eine quasi nachgeburtliche Depression, ja. Ist ja auch ein Riesenthema, über das nicht gerne gesprochen wird. Und natürlich steht geschrieben, na ja, ist ja klar, es ist ja die Umstellung und es ist alles anstrengend und man hat weniger Schlaf und so weiter. Und habe dann einfach aus Interesse mal einen Hormonstatus gemacht, relativ bald nach der Geburt und habe gesehen, es sind eigentlich alle Hormone in einem menopausalen Status. Ja, das heißt, die waren eigentlich nicht mehr da. Das hat dann circa, ich würde sagen, 2 bis 3 Monate gedauert, bis die sich wieder erfangen hatten. Aber da war die Idee bei mir dahinter, es muss etwas mit Hormonen zu tun haben. Ja? Dann so mit Anfang, ja, ich würde sagen, so wie ich 41, 42 war, habe ich einfach bei mir Zyklusveränderungen gesehen und mir gedacht, okay, interessant, weil man hat ja so im Kopf, okay, das fängt irgendwann einmal so um die 50 an, ja. Aber dass sich da schon lange vorher etwas tut, was einen Zustand hervorruft, der nicht unbedingt immer angenehm ist, ja. Also da waren, wissen Sie, diese Hormone kamen einfach immer so rein ins Leben, ja. Dann, wenn man Kinder hat und die kommen dann in die Pubertät, sieht man auch, was Hormone machen können, ja. Und wenn sich das dann trifft im Sinne von, ich habe ein pubertäres Kind und ich bin gleichzeitig in einer Zeit, wo meine Hormone sich ebenso umstellen, nur in die andere Richtung, ja, dann prallen hier Hormonwelten aufeinander, die unglaublich sind, ja. Also es ist einfach immer ein Thema, das hier hereinkommt oder hereingekommen ist. Und ich habe dann angefangen vor 12 Jahren, also versucht, Literatur darüber zu finden. Das war im deutschsprachigen Raum fast nicht möglich. Ja? Also es war dann, man musste nach Amerika schauen, man musste nach England schauen, man hat sich Bücher besorgt, man hat mit Leuten gesprochen, die sich um dieses Thema schon lange bemüht haben, also Ärzte, Kongresse in den USA. Und da habe ich bemerkt, dort ist das sehr wohl ein Thema, das in einer sehr breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Nur bei uns war das damals nicht so. Und es ging einfach darum, dass ich mich sukzessive fortgebildet habe.
Okay, und so ist das dann auch entstanden, dass immer mehr Wissen und da entsprechend sozusagen diese Leidenschaft gewachsen ist.
Genau, richtig. Ja, immer mehr Wissen. Und die Idee auch zu sagen, aha, es gibt diese bioidenten Hormone, es gibt die Substanzen, ich kann sie in meiner Apotheke verarbeiten, das ist alles gut und schön, aber was ich dazu brauche, sind genauso Ärzte, die sich hier auskennen, ja, und die dieses Thema genauso spannend finden und die genauso erkennen, eigentlich weiß ich nicht wirklich viel drüber, ja, weil das ist so im universitären Betrieb, sie lernen das, sie kratzen an der Oberfläche in Wirklichkeit und selbst das, was sie lernen, ist nicht immer richtig. Ja, weil hier einfach auch die Begrifflichkeiten vertauscht werden. Und dann habe ich mit ein paar Kollegen einen Verein gegründet. Und in diesem Verein, das Ziel war, Ärzte einzuladen, die schon lange mit dieser Therapieform arbeiten, und dann Kongresse zu veranstalten, wo unsere Ärzte von ihren Kollegen lernen können und sehen können, wie macht man das, wie teste ich, wo kann ich testen, wo fange ich überhaupt an, wie verordne ich, welche Hormonzustände gibt es, was ist die Schwierigkeit an dem und so weiter. Und das haben wir gemacht. Das war auch gut und das ist auf große Resonanz gestoßen bei Ärzten. Und seitdem arbeiten wir damit. Ja? Also mit Ärzten, die hier wirklich sich auch in dieses Thema wirklich hineingearbeitet haben. Und wir dürfen deren Rezepturen anfertigen, die sie für ihre Patienten verschreiben.
Ja, wahnsinnig spannend. Und Sie haben jetzt auch schon gesprochen eben von den Begrifflichkeiten und haben ja auch jetzt eben, wir haben jetzt schon ein paar Mal die bioidenten Hormone erwähnt. Und ich glaube, dass da ja oft ein Irrglaube entsteht, dass, weil ja Bio das Wort, also oder der Teil drinnen ist, dass ja viele glauben, dass das, oder da eben so ein Irrglaube entsteht rund um diesen Teil Bio in den bioidenten Hormonen. Können Sie da noch mal kurz erwähnen oder erklären, was diese bioidenten Hormone überhaupt sind?
Mache ich gerne. Also, wenn wir das Wort zerglauben möchten, ja, Bios ist letztendlich alles, was in der Natur vorkommend ist. Und ident ist eigentlich klar von der Begrifflichkeit, das heißt, es ist das Gleiche. Ja. Es ist ein Schlagwort, ich verwende es selber auch, ich verwende es allerdings nicht gerne. Aus dem einfachen Grund, weil in der Natur kommen sogenannte humanidente Hormone vor, das heißt, das sind die, die Menschen bilden. Es kommen bioidente Hormone vor, die von Pflanzen gebildet werden. Die Pflanzen sind ja auch der Natur zugehörig. Und es kommen genauso Hormone vor, die Tiere bilden. Ja, das heißt, wenn ich wirklich eine ganz klare Begrifflichkeit dafür haben möchte, was wir wollen. Ja, also wenn ich sage, ich möchte eine Zubereitung haben, die ein menschliches Östrogen drinnen hat und ein menschliches Progesteron und ein menschliches Testosteron, dann muss ich eigentlich von humanidenten Hormonen sprechen. Ja, damit wir ganz klar hier abgrenzen können. Einfach deswegen, weil es auch Hormonpräparate gibt, bei uns in Europa nicht, aber in den USA nach wie vor. Und das sind auch die Präparate, die jahrelang den Frauen verschrieben wurden. Die haben sogenannte equine Hormone drinnen. Also Pferdehormone, das sind Hormone, die aus dem Urin von trächtigen Stuten isoliert werden und dann zu Arzneimitteln verarbeitet werden. Die entsprechen in ihrer Struktur nicht den menschlichen Hormonen. Also es ist eigentlich eine Hormonmischung, wo ganz viele Hormone drinnen sind, die nur Pferde haben. Es gibt ein Hormon drinnen, das sogenannte Östron, das kommt bei uns Menschen auch vor, aber in Wirklichkeit ist es ein Pferdehormonpräparat, das Frauen verschrieben wird, ja, wäre auch bioident. Verstehen Sie, das ist die
Genau, das
Schwierigkeit
ist
daran, ja.
ja.
Also das Schlagwort ist klar und es ist klar, wenn wir beide davon sprechen, wenn Sie das Gleiche meinen, wie ich meine,
Ja.
ja, aber in Wirklichkeit subsumiert das ganz, ganz viele andere Hormone auch.
Ja.
Ja, also ich spreche gern von humanidenten Hormonen, damit dieser Begriff ganz klar ist.
Genau, ja, also das finde ich einen sehr gute Wortwahl, weil das ja dann wirklich genau eben das erklärt, was
Was wir
die
wollen.
genau, was wir wollen. Weil Sie haben jetzt auch schon gerade angesprochen, eben diese Pferdehormone und die, also beziehungsweise Formasuren. Es ist ja so, dass jetzt eben diese, wir nennen es jetzt bioidente Hormone, ja oftmals in Verruf geraten und das werden Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis immer wieder, also in der Apotheke merken, wenn halt Frauen kommen und halt sagen, ja, sie wollen was Pflanzliches oder eben aber keine Hormone in dem Sinne, also nicht diese bioidenten Hormone. Und wir beide wissen ja, also wir haben gerade vorher noch gerade drüber gesprochen, dass es ja diese große WHI-Studie gegeben hat, die eben auch Pferdehormone enthalten hat. Was ist in dieser Studie falsch gelaufen und warum zieht sie da immer nur dieser schlechte Ruf sofort?
Ja, also was falsch gelaufen wurde, war eigentlich, also diese Studie hatte nie den Anspruch, dass sie gesagt hat, ich möchte bioidente oder humanidente Hormone quasi überprüfen. Das wollte sie nicht, sondern was die Studie wollte, war Präparate, Arzneimittel, die Frauen ja schon die letzten 20 Jahre verordnet wurde. Östrogenartige Präparate, die eben diese equinen Hormone enthalten haben. Es waren Fertigarzneimittel, die Frauen für die Menopause zum Beispiel bekommen haben, aber auch mit dem Anspruch, für deren Herzgesundheit zu sorgen, für deren Knochengesundheit zu sorgen. Und das Gesundheitsministerium, das amerikanische, wollte letztendlich deren Aussage oder Annahme, dass dieses Präparat das tut, überprüfen. Breit angelegt. Und sie haben man nennt das Kohorten gehabt, das heißt zwei Gruppen. Eine Gruppe hatte diese östrogenartigen Arzneimittel bekommen, also mit diesen Pferdehormonen als Fertigarzneimittel. Und die andere Kohorte hat bekommen dasselbe, also diesen Östrogenmix, zusätzlich mit einem sogenannten Gestagen. Ein Gestagen oder der Begriff, da sind wir bei der nächsten Begrifflichkeit, ja. Gestagene sind Arzneistoffe, die dafür entwickelt werden, dass sie das Wirkprofil des Progesterons, das Frauen produzieren, Männer übrigens auch, nur in geringeren Mengen, nachahmen. Ja? Und diese zweite Kohorte hat eine Kombination bekommen aus östrogenartigen Stoffen, also Arzneimitteln, die östrogenartige Stoffe enthalten, und einem Arzneimittel, das quasi progesteronartige Stoffe enthält, ein sogenanntes Gestagen. Und diese Studie wurde dann vorzeitig abgebrochen, Die war für eine sehr lange Zeit angelegt, also für über 8 Jahre, weil man gesehen hat, dass in der Gruppe, die die Kombination bekommen hat, sprich östrogenartig und progesteronartig, das Brustkrebsrisiko gestiegen ist. Auch war das nicht zuträglich für die Herzgesundheit. Und man ist hier meiner Meinung nach vorgeprescht mit dem Ergebnis, ja, und das allgemeine Ergebnis war, Hormone fördern das Brustkrebsrisiko und das Thromboserisiko und Herzinfarktrisiko. Das heißt, man hat hier überhaupt nicht unterschieden. Die eine Gruppe in der Kombination, Kombinationspräparate, die andere Gruppe nur östrogenartig, sondern gesagt, es wurde alles in einen Topf geworfen. Ja? Und die Studie hat kein einziges bioidentes Hormon enthalten. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Es wurden ja keine Hormone verwendet, die in der Natur vorkommen. Es wurden Arzneistoffe verwendet. Ja, so. Und das war draußen. Und ab dem Moment sind die Verschreibungen von Hormonen für Frauen massiv zurückgegangen, weil einfach diese Angstblase da war. Hormone, vor allem Östrogene, Brustkrebs. Ja, wobei der Brustkrebs ist gestiegen in der Gruppe, in der Versuchsgruppe, die quasi zusätzlich dieses Gestagen hatten. Nicht einmal in der Gruppe, die Pferdehormone hatten. Ja? Und die Auswertung, die tatsächliche Auswertung kam dann erst viele Jahre später, wo die Wissenschaftler, die diese Studie geleitet haben, gesagt haben, okay, wir bewerten das jetzt neu. Ja, das war vielleicht nicht so günstig. Aber was mal draußen ist, ist draußen und das hat sich festgesetzt in den Köpfen der Mediziner, ja, bei den Pharmazeuten und in der breiten Öffentlichkeit. Aus dieser Zeit heraus kam das. Es sind dann noch mehrere Studien gefolgt, die letztendlich ganz ähnliche Ergebnisse hatten, aber wie gesagt, diese Studien wurden nicht mit humanidenten Hormonen gemacht.
Eigentlich, also es war ja damals ein großer Skandal, eben diese Studie. Und ja, zeigt aber eben, wenn man sich nicht genau damit auseinandersetzt, dass ja das nicht einmal das richtige oder das eigentliche Ergebnis präsentiert wurde, sondern eben da irgendwie alles vermischt wurde.
Es
Und
wurde
jetzt,
alles vermischt, genau.
genau, und jetzt halt eben der Mythos herrscht von wegen allgemein alle Hormone sind böse. Ja.
Genau, richtig. So
Also
ist
das
es.
ist eigentlich ein Wahnsinn. Und eben, wie Sie ja gesagt haben, hält sich ja eben nicht nur jetzt sozusagen in der breiten Öffentlichkeit, sondern eben auch beim medizinischen Fachpersonal. Und das ist halt auch traurig irgendwo,
So ist es.
weil wir ja mit diesen humanidenten Hormonen gerade in den Wechseljahren so gut unterstützen könnten.
Sehe ich
Also,
ganz genauso. Also ich sehe das jeden Tag, ja.
ja. Wie ist es denn? Es gibt ja auch, also eben wenn man jetzt so diese, wie gesagt, humanidenten oder bioidenten Hormone hernimmt, dann ist es ja nicht so, dass es so ein Rezept für alle gibt, sondern es ist ja, also auf Ihrer Website steht das ja dann auch, dass Sie das ja auch in der Apotheke vor Ort zusammenrühren in dem Sinn oder halt herstellen. Können Sie da kurz irgendwie was, also wie schaut der Prozess in dem Sinn aus, wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich dafür, diese Hormone zu nehmen? Wie wären da die optimalen Schritte? Also natürlich brauche ich den Arzt oder die Ärztin, die einmal vorab meinen Hormonstatus erhebt und halt dann auch entsprechend verschreibt.
Also ich glaube, der erste wesentliche Schritt ist, mich als Patient, ja, und Sie werden nicht darum herumkommen, sowieso in keinem Bereich Ihres Gesundheitsaspekts, ja, zu informieren. Ja, das heißt, ich finde es immer sehr, sehr günstig, wenn eine Frau, ein Mann, wer auch immer, zumindest einmal ein Buch vielleicht gelesen hat, ja, um zu wissen, was bekomme ich. Ich brauche das für meine Entscheidungsfindung, eben gerade weil dieses Thema so angstbehaftet ist. Wenn dieses Thema für mich weiter angstbehaftet bleibt, und ich sehe das auch immer wieder, dann würde ich empfehlen, das nicht zu machen. Weil sie einfach, wenn sie etwas zu sich nehmen, ja, wo sie jeden Tag denken, ach, oh Gott, Brustkrebs und Herzinfarkt und so, das ist nicht gut, ja. Das muss eine ganz klare Entscheidung sein, ja. Das ist das Gleiche wie, ich weiß nicht was, trinke ich jetzt 10 Kaffee oder trinke ich es nicht? Stelle ich meine Ernährung um oder nicht? Lasse ich mich impfen oder lasse ich mich nicht impfen? Ja, das sind Grundsatzentscheidungen, die wird Ihnen niemand abnehmen können. Das bedeutet, ich finde es gut, wenn man sich hier informiert. und dann eine klare Entscheidung trifft. Der nächste Punkt ist, ich muss einen Arzt finden. Ja, das ist auch eine riesige Hürde. Ja. Mittlerweile Gott sei Dank eben nicht mehr, weil wir sehr viele sehr gut ausgebildete Ärzte haben in Österreich, die sich eben dieses Themas angenommen haben. Bei uns ist es oft so, dass Frauen uns anschreiben und sagen, ah, ich war auf Ihrer Homepage, können Sie mir Ärzte nennen, ja, in meiner Umgebung, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das machen wir sehr gerne. Wir geben gerne allgemeine Listen heraus von Ärzten, die diese bioidente Hormontherapie als wesentliche Pfeiler in ihrer Behandlungsstrategie haben. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wichtig, dass man sich auf die Homepage begibt von den einzelnen Ärzten, schaut, ah, was bieten die an, wer ist mir sympathisch, nicht? Das ist auch, es ist eine
Absolut.
sehr, wie soll ich sagen, intime Beziehung, nicht? Weil wenn es bei mir mit den Hormonen nicht passt, dann muss ich vielleicht reden über Sexualität, dann muss ich vielleicht reden über meine psychische Gesundheit. Ja? Das heißt, dieser Arzt muss gut gewählt sein. Das muss jemand sein, der mir sehr sympathisch ist. Ja? Und diese beiden Menschen müssen gut zusammenpassen. So, wenn ich den Arzt gefunden habe, und einen Termin habe, wird der Arzt wahrscheinlich sagen, wir erheben einen Hormonstatus. Ja? Zusätzlich zu dem, was ich als Patient schildere, welche Probleme habe ich, könnten diese Probleme einen hormonellen Hintergrund haben. Das sind letztendlich meine Symptome und meine Befindlichkeiten. Der Arzt, wird dann trotzdem einen Hormonstatus machen, weil das einfach auch in den ärztlichen Leitlinien drinnen steht. Ja? Also er muss einfach ein paar Parameter abmessen. Finde ich auch insofern gut, weil ich ja mal einen Status Null habe. Das heißt, ich bin unbehandelt. So schauen meine Hormone im Moment aus. Auch zur Überprüfung der Therapie. Nicht, weil ich möchte ja trotzdem auch plakativ sehen. Ja, kann vielleicht sagen, okay, ich nehme jetzt die Hormone 3 Monate schon und mein Schlaf hat sich wesentlich verbessert. Oder ich habe diese Hitzewallungen nicht mehr. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, auch zu sehen, welche Werte erreiche ich denn? Ja, und deswegen ist so ein Hormonstatus schon sinnvoll und gut, wird auch von der Kasse gezahlt, sofern es im Blut stattfindet. Wir können auch Speichelhormontests machen. Machen auch manche Ärzte, die gerne in diesem Medium untersuchen, aber das wird von der Kasse nicht bezahlt. Ist meiner Meinung nach, ist schön zu sehen und bei manchen Dingen sinnvoll, aber beim Blut ist das einmal sehr plakativ. Und dann wird der Arzt aufgrund ihrer Hormonwerte und ihrer Symptome eine Rezeptur verschreiben. Diese Rezeptur kann variieren in der Zusammensetzung der Hormone. Also vielleicht brauchen Sie ein DHEA, aber ich brauche es vielleicht nicht. Ja, ich habe die Werte gemessen. Ich habe gesehen, bei mir ist das DHEA in einem Bereich, wo man sagt, das ist physiologisch und gut. Gleichzeitig habe ich zum Beispiel keine Symptome, die auf einen DHEA-Mangel hinweisen. Also wird er sagen, Sie, Frau Katanitsch, brauchen kein DHEA. Aber Ihr Progesteron ist zum Beispiel nicht vorhanden. So, also meine Rezeptur wird anders aussehen als Ihre Rezeptur. Die ist maßgeschneidert. Ja, das ist das, was wir machen können in der Pharmazie und der wesentliche Vorteil dieser bioidenten Hormontherapie ist. Ich kann Rezepturen maßschneidern in der Kombination der Hormone, in der Konzentration der Hormone. Das ist wesentlich, weil ich zum Beispiel mein Leben lang vielleicht einen ganz anderen Östrogenspiegel gefahren habe als Sie. Ja, vielleicht hatten Sie Östrogenspiegel, die wirklich sehr satt waren und die Ihr Körper produziert hat und die Ihr Körper auch braucht. Und meine waren vielleicht eher unten angelegt. Das heißt, meine Hormonrezeptur wird weniger Östrogen enthalten als Ihre. Ja, würden Sie meine nehmen, wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber nicht gut, weil zu wenig drinnen wäre. Und der dritte Punkt ist, ein Arzt kann verschiedene galenische Formen verschreiben. Das bedeutet, der Weg oder die Art, wie Hormone zugeführt werden oder dem Körper zugeführt werden. Er kann eine Creme verordnen, ein Gel verordnen. Er kann Kapseln verordnen. Das heißt, sie nehmen diese Hormone quasi oral ein. Er kann, wenn ein Hormondefizit ein lokales Problem verursacht, also sprich zum Beispiel Schleimhauttrockenheit im Intimbereich, ne, haben ja auch viele Frauen in der Menopause, dann wird er sagen, gut, ich verordne Ihnen Vaginolen. Wir arbeiten Hormone in eine Vaginole, also in ein vaginal angewendetes Zäpfchen ein, um dort Probleme zu beheben. Das
Ja.
heißt, auch hier können wir spielen damit. Und das ist letztendlich der Weg.
Und das zeigt dann nochmal, wie umfangreich eigentlich diese ganze Therapie ist, eben, und auch wie individualisiert. Und vor
Ja.
allem eben gerade den letzten Punkt, den Sie jetzt, oder den letzten Aspekt, den Sie genannt haben, finde ich immer ganz wichtig, weil es eben nicht immer die klassischen Hormone in dem Sinn Pillen sind, die wir einnehmen und mehr oder weniger durch den ganzen oder halben Körper durch müssen, sondern eben, wie Sie gerade gesagt haben, man kann das eben mal lokal anwenden, dort, wo es unter Anführungszeichen hingehört oder am besten wirken soll. Ja.
Genau,
Also das ist,
richtig.
glaube ich, auch etwas, was oft eben auch so ein Mythos ist, dass man dann glaubt, man muss irgendwie alles nur einnehmen oder eben schlucken in dem Sinn. Ja.
Nein, muss man gar nicht. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass, wie soll ich sagen, ich bin zum Beispiel jemand, der schmiert nicht gerne. Ja, das passt nicht in mein Leben hinein. Ja, ich kann nicht schmieren und dann warten 10 Minuten, bis das eingezogen ist. Ich habe diese Zeit nicht. Ja, das heißt, ich bin jemand, ich nehme meine Hormone anders. Es ist ja wichtig, weil das einfach diese sogenannte Compliance ist. Das heißt, wie gut funktioniert die Therapie, ist davon abhängig, wie sehr und wie gerne ein Mensch das auch wirklich in sein Leben integrieren kann.
Und
Das
wir
darf
wissen
man
ja
nicht
auch,
unterschätzen.
genau, weil wir wissen ja auch, dass viele Menschen sie, also jetzt gar nicht nur auf die Wechseljahre bezogen, sondern allgemein sie oft Rezepte oder eben die Medikamente abholen, sie aber dann ja nicht nehmen. Also dann habe ich es zwar zu Hause, egal in welcher Darreichungsform, aber eben, wenn ich es dann nicht anwende, ja, ist ja.
Ist genauso schlecht, richtig, ja.
Zwar vielleicht ganz nett für irgendein Kastel oder ja, wo sie auch
Ja.
immer dann liegen, aber halt ja, für uns nicht wirklich. Ich
Ganz
würde nur
genau.
gern über die, es gibt ja auch die Personen, die vielleicht gar keine bioidenten Hormone benötigen, unter Anführungszeichen, sondern wo eine gewisse Phytotherapie schon möglich wäre oder einmal als erster Step oft von Frauen ja gewählt wird, die sagen, okay, na, also ich bin noch nicht so weit, ich würde es gerne mal pflanzlich in dem Sinn probieren. Ist das etwas, was Ihrer Meinung nach auch Sinn macht? Oder eher würden Sie immer gleich zu den bioidenten Hormonen raten.
Ja, die Frage ist ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Also, wenn es um eine Substitution geht, ja, also der Ersatz der Hormone, dann würde ich tatsächlich dazu raten, diese Hormone mit den Hormonen zu ersetzen, die mir fehlen. Ja, denn sie kriegen mit Pflanzen kriegen sie nicht diese Substitution zustande. Das werden sie nicht zustande bekommen. Ja, also ich bin dafür, Menschen bekommen Menschenhormone und nicht Pferdehormone und auch nicht Pflanzenhormone. Man muss sich die Struktur mal anschauen. Also im pflanzlichen Bereich, es gibt unglaublich viele Pflanzen, die diese sogenannten Phytohormone und genauer gesagt sind es Phytoöstrogene. Ja, enthalten. Warum heißen die so? Weil die Stoffe enthalten oder bilden, die sich an unsere Östrogene-Rezeptoren dran setzen. Das sind unterschiedliche Substanzgruppen. Also dazu gehören zum Beispiel die Isoflavone, von dem haben die meisten schon gehört. Das sind Klassiker wie Rotklee, Sojapräparate, die auch frei verkäuflich sind oder erwerbbar sind in der Apotheke, ohne dass man jetzt sagt, ich brauche hier
Rezepte.
ein Rezept, genau. Ja. Ich muss sehr genau wissen, was ich mit dem machen möchte. Ja, es geht darum, was sie tun ist, sie setzen sich an den Rezeptor. Die Frage ist, was bedeutet das? Indem sie sich an den Rezeptor setzen, kommen einerseits meine eigenen Hormone nicht mehr hin, ja, weil der Platz besetzt ist. Das kann ich mir zum Beispiel zunutze machen, und wir müssen jetzt hier gar nicht zur Menopause denken, ja, sondern es gibt Zeiten bei Frauen, wo die Östrogenspiegel sehr, sehr hoch sind. Ja, das wird immer wieder verneint. Ich sehe das tagtäglich in Bluttests, die ich mir anschaue, die haben astronomisch hohe Östrogenwerte. Sei es mal dahingestellt, woher. Das ist so meistens in dieser sogenannten Prämenopause, ja, das ist bevor der Wechsel tatsächlich beginnt. Ich sage jetzt einmal groß angelegt die 10 Jahre davor. Da haben wir Zeiten, wo wir massive Hormonschwankungen haben. Und eine dieser Schwankungen kann sein, dass mein Körper auf einmal unglaublich viel Östrogen produziert. Mit sehr, sehr starken Nebenwirkungen auch. Ich werde das spüren, dass mein Östrogen so hoch ist. Wenn ich in dem Fall jetzt ein Phytoöstrogen zu mir nehme, zum Beispiel Brotklee, ja, dann kann ich diese Nebeneffekte dieses hohen Östrogenspiegels, der sehr unangenehm sein kann, abfedern, weil ich hier an einen Teil meiner Rezeptoren mein Östrogen nicht ranlasse. Verstehen Sie? Das heißt, ich kann den Nebeneffekt eines zu hohen Östrogenspiegels reduzieren. So, und genauso kann ich, wenn ich zum Beispiel kein Östrogen mehr produziere, jetzt gehen wir Richtung Menopause, und das ist ja das, wo das ja meistens ins Spiel kommt, sagen, okay, ich probiere es jetzt mal pflanzlich. Das Phytoöstrogen oder der Rotklee ist der gleiche, den ich vorher ganz anders angewendet habe. Den wende ich jetzt an in der Hoffnung, dass dieses pflanzliche Hormon das gleiche macht wie mein humanes Hormon. Es setzt sich an Rezeptoren, und es wird Teilwirkungen erreichen. Ja, weil es macht ja was an dem Rezeptor. Aber es wird niemals so agieren wie ein menschliches Hormon. Das kann ganz gut sein und es kann auch die Nebeneffekte eines fehlenden Östrogens abfedern. Ich bin nur deswegen kein Freund davon, weil es eben nur Teilwirkungen hat. Ja? Und ich werde mit einem Isoflavon, werde ich meine Knochengesundheit nicht aufrechterhalten können und auch nicht meine Herzgesundheit. Und ich werde auch den Nebeneffekt von Gelenkschmerzen nicht wegbringen. Ja? Manche Frauen werden sagen, meine Hitzewallungen sind weniger. Ja, Sie sehen, hier haben wir eine Teilwirkung, die eben eine Pflanze erzielen kann, aber sie kann nicht das, was ein menschliches Hormon macht. Deswegen bin ich ein Freund von, es fehlt mir, ich ersetze es, so wie wir es bei vielen anderen Bereichen ja auch machen. Ja, wenn ich als Diabetiker ein Problem habe, werde ich ein Insulin nehmen und nicht eine Pflanze. Wenn ich ein Schilddrüsenproblem habe und hier zu wenig Hormone nehme, nehme ich Schilddrüsenhormone und nicht eine Pflanze. Also auf diese Idee kommt man ja nur aus der Angst, die hier vor 30 Jahren geschürt wurde.
Absolut.
Aber ich kann mit Pflanzenhormonen wirklich viel bewirken. Ich muss nur wissen, warum ich sie einsetze. Und ich kann sie in ganz unterschiedlichen Bereichen einsetzen.
Ja, es ist so ein absolut spannendes Thema, eben genau wie Sie es angesprochen haben, nämlich dass wir mehr oder weniger in den Wechseljahren sehr kritisch sind, eben mit Hormonen, aber eben wenn es um jetzt Diabetes oder eben Schilddrüsenerkrankung geht, was ja genauso Hormone dann verschrieben werden, aber die heißen halt nicht so, sondern das ist halt ein Schilddrüsenmedikament und ja, also somit wird das, glaube ich, nicht so in Verbindung gebracht und eben auch nicht in Frage gestellt.
Das ist vollkommen richtig und vor allem wir sind, wie soll ich sagen, wir sind genau in den Wechseljahren dann so wahnsinnig kritisch damit und vor allem auch mit diesen bioidenten Hormonen. Aber unser Leben lang nehmen wir die Pille. Unser Leben
Absolut.
lang lassen wir uns die Hormonspirale, Stäbchen, Depotspritze einsetzen mit nur künstlichen Hormonen, die nämlich genau diese Probleme verursachen, die ja diese Studie bewiesen hat. Verstehen Sie, da ist niemand kritisch. Unseren Töchtern aus Angst davor, sie könnten schwanger werden, ja, die werden mit 15, 16 zum Frauenarzt geschickt und kriegen genau diese Hormone, die Probleme haben. Aber wenn es darum geht, ich bin im Wechsel und ich kann nicht schlafen, brauche ich ein Progesteron? Ah, das ist vielleicht wahnsinnig gefährlich. Nein, ist es nicht.
Absolut, also da bin ich ganz bei Ihnen, weil wenn ich selbst zurückdenke, als ich damals eben auch die Pille genommen habe,
Ich auch
das war eben,
übrigens. Ja?
die Frage wäre nicht in so,
Ja,
also,
richtig.
aber eben, und ich kann mich erinnern, ich bin damals eben zum Gynäkologen meiner Mutter und da war nie die Rede, dass ich da irgendwie aufgeklärt wurde, nicht einmal über irgendein Thromboserisiko, geschweige denn, was nehme ich da jetzt eigentlich, sondern das hat man halt genommen und da ist man schön, weiß ich nicht, alle 3 oder 6 Monate halt wieder um ein neues Rezept gegangen und hat sich halt entsprechend eingedeckt, ja. Und eben, wie Sie richtig sagen, wir haben ja das oder weniger wahrscheinlich kritisch hinterfragt, was habe ich da jetzt
keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre oder noch viel, viel länger genommen oder nehme vielleicht immer noch. Ja. Also, das ist
Richtig,
schon
ja.
ein total spannender Aspekt, ja.
Es ist super spannend. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Frauen sich das mit der richtigen Literatur auch mal selbst durchdenken. Man muss dieses Thema neu bewerten und dann muss ich auch keine Angst haben davor. Ja? Und es ist schon, also natürlich ist dieser Satz, den Sie ganz am Anfang gesagt haben, ach, da muss ich durch. Ja, also ich sage jetzt einmal, wenn ich ein Talent zum großartigen Leiden habe, dann kann ich das machen. Aber ich verstehe nicht, warum das jemand möchte. Ja. Und es ist ja auch so ein Irrglaube. Man sagt ja immer so, ein Drittel der Frauen hat keine Probleme und ein Drittel hat wenig und ein Drittel, da ist es massiv und da könnte man Hormone nehmen. Ich sehe das nicht so. Ja. Was ich sehe, ist, dass die meisten Frauen damit in irgendeiner Form ein Problem haben. Es kann vielleicht nur eines sein, wo sie sagen, ich habe zwar keine Hitzeballung, aber ich schlafe wahnsinnig schlecht. Ja? Also Schlafentzug finde ich das Allerschlimmste. Ja? Ich möchte
Absolut.
absolut nicht schlecht schlafen. Ja? Und natürlich kann ich vorher ausschöpfen. Ich kann schauen, habe ich genug Magnesium? Haben die meisten nicht. Dann fange ich mal mit Magnesium an und schau mal, ich fülle das auf. Und wenn ich dann immer noch schlafe, na, vielleicht liegt es wirklich am Progesteron oder am Östrogen. Ja? Also die meisten Frauen haben in irgendeiner Form Probleme. Meiner Meinung nach ist es so, dass fast alle Frauen in irgendeiner Form mit ihrer Knochendichte und Knochengesundheit irgendwann ein massives Problem bekommen. Östrogen wurde ja früher sehr wohl dafür verordnet. Das ist mittlerweile aus den Leitlinien rausgeflogen. Wir Frauen brauchen kein Östrogen mehr für unsere Knochengesundheit. Ist
Das
nicht mehr
ist
in den
so
medizinischen Leitlinien drinnen. Ja,
Wahnsinn.
also meiner Meinung nach ja, weil das Östrogen ist wesentlich daran beteiligt, genauso wie das Progesteron. Also ich finde wie gesagt, man muss es neu bewerten für sich persönlich, sich auch einfach anschauen, woher kommt die Angst, wenn diese Angst bleibt, ja, und hier auch wirklich eine Restangst da ist, würde ich es nicht machen. Aber wenn ich sage, ich möchte einfach gut schlafen, ich möchte einfach auch, wie soll ich sagen, gut altern, ja? Ich möchte ja mich wohlfühlen in dem Alter. Die
Absolut.
Hormone werden das nicht aufhalten, ja? Das ist ja auch so ein Irrglaube. Wenn ich Hormone nehme, bin ich ewig jung. Nein, ja, sie werden altern. Sie werden sich nur wesentlich besser fühlen. Darum geht es eigentlich.
Und das dürfen wir ja auch. Ich glaube, das ist ja dieses
Auf jeden
eben,
Fall.
ich kann schon durchstehen irgendwie.
Ja.
Und wir können wahrscheinlich auch gut leiden oder halt gut aushalten. Aber die Frage ist halt immer, muss es tatsächlich? Ja? Also muss ich tatsächlich eben mit so vielen Symptomen, Beschwerden und eben ja, Lebensqualität einschränkenden Aspekten irgendwo altern? Oder könnte das halt auch in einem etwas angenehmeren Rahmen stattfinden lassen? Ja?
Genauso ist es, ja. Richtig, sehe ich genauso.
Absolut. Mir würde nur eins interessieren, und zwar, wenn Frauen bei Ihnen in die Apotheke kommen, mit dem Thema sozusagen Wechseljahresbeschwerden, wie offen gehen Frauen da damit um? Also hinsichtlich Inkontinenz, sinkender Libido, eben einer vaginalen Trockenheit etc. Ist es da so, dass man sagt, okay, wenn ich mich mal entschieden habe, ich gehe jetzt wohin und spreche darüber, dass da wirklich eine totale Offenheit da ist? Oder ist es doch nur so ein bisschen, so jetzt mal schambehaftetes Thema?
Nein, ich erlebe das gar nicht schambehaftet bei Frauen. Ja, also das sind Frauen, ich glaube, wir haben auch einfach als Frauen wie soll ich sagen, Ärzte-Geh-Kultur, die ja Männer nicht haben, wenn ich es jetzt mit Männern vergleichen möchte. Ja, die meisten Männer, wann sind die zum ersten Mal beim Arzt, wenn sie Stellung haben? Ja, und dann nicht mehr. Also im Vergleich zu Männern gehen Frauen viel, viel offener damit um. Das ist gar nicht schambehaftet. Natürlich werden die meisten Frauen jetzt, wenn sie in der Apotheke stehen und es sind mehrere Leute herum, werden sie nicht über ihre Inkontinenzprobleme laut sprechen. Aber in einem sehr persönlichen Gespräch natürlich, ja, und natürlich auch über sexuelle Aspekte, weil mit einer trockenen Vaginalschleimhaut ist Sex nicht mehr lustig, ja. Und das kommt immer wieder zum Gespräch. Und die sind auch froh, dass sie drüber sprechen können. Also Frauen sind da mittlerweile sehr, sehr offen. Ich finde auch, das Thema ist schon Gott sei Dank, und es wird immer mehr in der breiten Öffentlichkeit, das haben wir beide auch gesehen und erlebt auf dem Menopause-DM, also ich fand es toll dort, ja, weil wir gesehen haben,
Absolut.
wie viele Frauen betrifft das, ja, und welches Interesse ist um dieses ganze Thema rundherum da. Also wird schon besser, und es gibt viele Leute, die einfach viel dafür tun, um das wirklich publik zu machen, ja, weil in den letzten Jahren ist es vergessen worden. Menopause? Na, wer behandelt es? Niemand. Alles, was wichtig ist, aus den Leitlinien raus. Ja, es kann eigentlich nicht sein.
Absolut.
Ja.
Es ist so wahnsinnig spannendes Thema und ich
Ich
könnte mich
weiß,
wahrscheinlich
ich
jetzt
weiß.
noch stundenlang mit Ihnen
Ja.
unterhalten. Sie haben jetzt aber einige Male eben angesprochen, eben, dass Sie das auch selbst, also eben die Rezepturen zusammenmischen und dass es halt wichtig ist, dass Sie sich selbst da Blutbefunde anschauen etc. Das heißt, wie könnte denn eine Zuhörerin auch oder auch vielleicht ein Zuhörer ihre Expertise sozusagen in Anspruch nehmen? Geht es nur persönlich vor Ort, eben in der Apotheke in Wien, oder ist es auch irgendwie online möglich?
Also die Idee war, das auch online machen zu können. Das ist nur einfach aufgrund von meinem Zeitmangel. Ja, das ist mein großes Problem.
Ja.
Ja, deswegen. Also im Moment ist es so, dass ich das einfach eine tolle Möglichkeit finde, zum Beispiel mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen, weil je mehr Leute zuhören und je mehr Themen wir hier abdecken können, ja, und das geht ja dann immer mehr ins Detail, nicht? Ich glaube, wir erreichen so viel mehr, ja. Natürlich kann ich, also was ich in der Beratung machen kann, ist, die Leute zu beraten, eben auch, wie kann ich mit Ernährung wahnsinnig viel dazu beisteuern, die Hormone und die verschiedenen Hormonregelwerke aufrechtzuerhalten, so lang wie möglich. Aber da sind Sie die Expertin, ja, in Wirklichkeit. Aber das kann ich abdecken, ja. Ich kann nicht das abdecken, was ein Arzt macht. Ich kann mir Hormonbefunde anschauen und, wie soll ich sagen, meine Ideen dazu geben, aber interpretieren darf ich sie nicht. Ja?
Genau, das einmal.
Also das ist so, wie soll ich sagen, wir sind hier meine pharmazeutischen Hände gebunden, ja, was auch gut ist. Ich kann Leute im Bereich ihre Sexualität beraten, ja, weil die Hormone reichen ja auch hier sehr stark hinein. Ja, da gibt es oft, natürlich, das ist ein Tabuthema. Es ist ein Tabuthema, wo manche Frauen noch nicht gelernt haben, sehr offen darüber zu sprechen, ja, weil wir einfach auch aus einer Generation kommen mit, ich weiß nicht, kirchlich geprägt. Da spricht man nicht drüber, ja, Familiengeschichten und so weiter. Aber also das, wo auch mein Job ist, ist letztendlich in der Herstellung dieser Rezepturen. Das ist mein Handwerk. Ja. Ich weiß viel über das Thema, ich spreche gerne über das thema, aber es bleibt schon in der Hand des Arztes, ja, weil der ja dann
Natürlich.
auch, wissen Sie, selbst wenn ich mit jemandem spreche, kommt derjenige ja dann nicht darum herum, wenn man festgestellt hat, du hast hier ein Defizit, ich würde das und das raten, muss der ja trotzdem wieder zu einem Arzt.
Aber Sie haben ja vorher erwähnt, dass Sie auch eben diesen Verein gegründet haben und eben auch sozusagen eine Liste hätten von
Genau,
Ärzten, Ärztinnen,
ja.
die eben entsprechend auch therapieren oder halt eben diese bioidenten, humanidenten Hormone einsetzen. Das heißt,
Genau.
diesbezüglich könnte man sich auf alle Fälle an Sie wenden.
Auf jeden
Genau.
Fall, ja. Also das
Also
machen
da,
wir tagtäglich, geben wir diese
ja.
Listen raus, ja. Das
Okay,
machen
also
wir sehr
das
gerne.
werde ich dann gern in die Shownotes vom Podcast entsprechend die Kontaktdaten anfügen, somit dass
Genau.
eben, wenn wer Interesse hat, sie da mit Ihnen in Kontakt treten kann.
Ja, genau. Eine Sache ist mir noch wichtig,
Ja.
also das ist auch etwas, was Frauen ganz oft fragen, also die dann quasi in dieser Therapieform sind. Und eine Frage kommt sehr, sehr häufig vor, und die ist: Muss ich das denn mein Leben lang nehmen? Ja. Also müssen tun wir gar nichts. Ja, wir müssen überhaupt nichts, wir müssen es überhaupt nicht nehmen. Ja, wir können auch nicht. Ja. Und was ich dann sage, ist, ich werde diese Hormone mein Leben lang nehmen. Jetzt bin ich 52. Ich sage einmal mit 60 vielleicht nicht mehr in der Dosierung. Ich werde meine Dosierung zurückfahren. Ich werde manchmal meine Hormone ändern. Ja, wenn ich sehe, jetzt habe ich Zeiten, wo ich sehr beansprucht bin, jetzt bräuchte ich ein DHEA dazu oder so, irgendwas in die Richtung. Aber ich werde meine Hormone ganz bestimmt mein Leben lang nehmen, weil ich einfach weiß, dass sie eine Quelle von Vitalität sind und von Gesundheit, die in so viele Bereiche hineingeht. Vielleicht mache ich auch mal eine Pause, ja, weil es mich gerade nicht freut oder weil ich mir denke, na, vielleicht geht es auch ohne. Geht nicht so gut, das weiß ich schon, habe ich schon gemacht. Aber das ist eine Frage, die ich einfach gerne jetzt doch erwähnt haben möchte, weil das eben so oft vorkommt, diese Frage. Ja.
Danke, genau. Und nämlich, ich glaube, was ja der Aspekt da noch ist, ist, dass ja, wir haben jetzt gerade gesagt, das wird einmal eingestellt, aber es wird ja auch immer wieder dann eben, so wie Sie gesagt haben, immer
Neu
wieder geschaut,
evaluiert, ja.
genau, passt die
Genau,
Dosierung oder passt es
richtig.
nicht? Brauche ich jetzt mittlerweile mehr, weniger?
Ja.
Wie geht es mir damit? Oder eben ist jetzt vielleicht irgendein anderes Symptom stärker geworden, das jetzt eben vielleicht eine andere Dosierung benötigt? Ich
Ganz
glaube,
genau, ja. Oder
das
tut
ist
sich eine
ja,
zweite Baustelle auf, ja. Es kann ja auch
genau,
sein, ja. Also es ist die Therapie, diese Therapieform ist, ich würde sagen, am allerleichtesten für Ärzte und auch für Patienten, wenn alle meine Hormone, also die Sexualhormone, schon relativ versiegt sind, sprich Menopause. Ich mache kaum noch Östrogen, also in den Eierstöcken jetzt, ja. Ich mache kein Progesteron mehr, Testosteron auch nieder. Das heißt, ich habe ein gleichbleibendes Level an Hormonen, die alle relativ niedrig sind. Hier kann ich sehr schön und sehr leicht hinauftherapieren, ja, weil da pusht mir nichts mehr körperlich hinein. Die Zeit, von der ich gesprochen habe, die vorher ist, zwischen 40 und 50, das ist wahnsinnig schwierig für den Arzt nämlich, ja. Und umso mehr muss eine Frau wissen, was macht denn eigentlich ein Östrogen? Was sind die Zeichen von zu viel Östrogen und zu wenig Östrogen? Weil sie spüren es als allererster, ja. Und dann heißt, ich muss zu meinem Arzt und sagen, du, ich glaube, wir machen jetzt wieder mal einen Hormonstatus, weil irgendwie ist das, was ich vor 2 Monaten noch genommen habe, was super war, ist jetzt auf einmal nicht mehr gut, ja. Deswegen ist hier dieser Kontakt zwischen Patient und Arzt so wahnsinnig wichtig.
Ja,
Ja.
absolut.
Und so muss man
Absolut.
halt einfach immer wieder ein bisschen anpassen.
Gut. Eine letzte Frage. Liegt Ihnen noch am Herzen, was jede, ich sage jetzt mal, Frau in den Wechseljahren wissen sollte?
Mir liegt am Herzen, dass wenn klassische Wechselprobleme da sind, ja, dass es einfach, dass sie wissen müssen, dass es Therapieformen gibt, die hier wirklich unterstützen können. Das sind einerseits die bioidenten Hormone, und das ist das Naheliegendste. Ich substituiere das, was mir fehlt und was leider versiegt ist. Aber auch, dass ich persönlich wahnsinnig viel dafür machen kann, dass es mir hier einfach besser geht und stabiler geht. Und also ich sage es insofern ungern, weil ich habe immer selber versucht, mich da herumzuschrauben, aber es geht alles über die Ernährung. Ja, also ich kann mit einer richtigen Ernährung und damit hängend einem guten, stabilen Insulin- und Glukosespiegel so viel erreichen, ja, dass meine Hormone so gut stabilisiert. Und nicht nur die sexuellen Hormone, sondern alle anderen. Weiterfolgend geht es darum, wenn ich mich dahingehend richtig ernähre, heißt das auch Darmgesundheit. Ja. Es heißt Leberentlastung. Ja. Also es ist. Wir reden hier heute isoliert von Hormonen, aber wir wissen ja, dass jedes System mit allem zusammenhängt. Ja?
Absolut.
Und die Ernährung, das mache ich halt nur mal 3-mal am Tag wahrscheinlich. Und das sollte ich richtig machen. Also, das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir kommen nicht darum herum, uns selbst um unsere Gesundheit zu kümmern und das tagtäglich. Das ist wichtig. Ja? Fernab davon, dass es eine Therapieform gibt, die wirklich gut hilft und keiner muss leiden.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, ja, weil keiner muss leiden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Credo, das wir uns alle zu Herzen nehmen dürfen.
Ja, ist wichtig zu wissen, dass es das gibt und dass ich immer selbst viel dazu beitragen kann.
Ja, absolut. Vielen lieben herzlichen Dank für dieses tolle und informative Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter
Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden. Und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!